Hallo und herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zortzmann-Koch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch eine Aufzeichnung eines Gesprächs mit Peter Purgerthofer. Das Ganze begann mit einem Post von Peter im Fediverse, den ich jetzt gerade mal grob übersetze. Er hat ihn auf Englisch geschrieben gehabt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die KI-Systeme, in die Welt gekommen sind, lässt uns ziemlich unvorbereitet auf den ganzen Scheiß, der auf uns zukommen wird. Wir stehen nicht mehr kurz vor einer ausgewachsenen Authentizitätskrise, wir sind schon mittendrin. Und daraufhin schrieb ich ihm: Peter, wir sollten uns mal wieder unterhalten. Das haben wir auch getan. Diese Aufzeichnung ist bereits von Mitte März 2024. Ich habe ein bisschen gesammelt, dass ich wieder eine Staffel The Diner Podcast vollbekomme. Ich bitte um Verzeihung für diese Verzögerung an dieser Stelle. Genau, und unterhalten haben wir uns über den ganzen Themenkomplex Gesellschaft und KI oder Gesellschaft im Zeitalter von KI, über was wir als Gesellschaft eigentlich wollen, was wir eigentlich lernen sollten, auch ein ganzes Teil über Gesetzgebung und Lobbying und Krisen und Versprechen von KI-produzierenden Unternehmen oder modellenproduzierenden Unternehmen und dass wir auch als Menschen mit diesen Modellen gar nicht konkurrieren können und wie wir stattdessen damit umgehen sollten. Ganz viel Spaß! Also mit diesem Gespräch.
Hallo und ganz herzlich willkommen beim nicht mehr The Datenschutz-Podcast, sondern beim The Diner-Podcast. Heute hier bei Peter Purgerthofer. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns lange nicht gehört.
Ja.
Das ist eine Weile her.
Das
letzte Mal zu E-Voting.
E-Voting, genau.
Genau. Und jetzt haben wir das nächste Thema, wo es aber auch letztlich wieder auch um Demokratie geht. Und um Gesellschaft. Und da hattest du neulich so einen schönen Post auf Mastodon, dass wir alle ja furchtbar unvorbereitet darauf sind, was sich in der Technik gerade tut, gerade auch im Bereich generative KI, aber nicht nur. Und dann habe ich dich angeschrieben und gesagt, wir sollten mal wieder reden.
Das war diese Geschichte mit der Biografie von der Kara Swisher, ne? Das ist eine amerikanische Technologiejournalistin und die hat ihre Biografie veröffentlicht. Binnen kürzester Zeit waren mehrere augenscheinlich von Systemen generierte Texte als alternative, unter Anführungszeichen, Biografien über dieselbe große Buchhandelsseite verfügbar und erwerbbar, natürlich billiger. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wenn das so schnell geht und wenn das so gut geht und so überzeugend wirkt, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Also ja, das ist ein schönes Symptom für ein Problem, das wir haben.
Also ich kenne jetzt halt auch AutorInnen, die dem ganzen Bereich generative KI sehr positiv gegenüberstehen, also die da eher neugierig dran gehen, was auch absolut seine Berechtigung hat. Ich sehe aber genauso halt auch das Problem, was du jetzt gerade aufgezeigt hast, auch genau an dem Beispiel, dass es fängt jetzt dann halt an eben im Publishing-Bereich, ne, Bücher werden in Anführungsstrichen kopiert, ne, also man sagt einfach hier ChatGPT, mach mal bessere Version von diesem hier oder was jetzt gerade 2-3 Wochen alt, eine Podcast-Episode von der Joanna Penn, ist eine Autorin in Großbritannien, die da halt sehr gerne mit experimentiert und darüber halt auch in ihrem Podcast berichtet. Und die benutzt Claude und hat jetzt gerade quasi ein unfertiges Manuskript da reingeladen in die neue Version und gesagt, hey, welche Erzählstränge sind denn noch offen? Welche Szenen würdest du noch vorschlagen, die da vielleicht noch rein sollen? Und war von dem Ergebnis ganz begeistert. Kann man auch machen. Wäre jetzt auch nicht meine Herangehensweise, aber ist halt durchaus auch eine Umgangsweise, um zumindest zu lernen, was die Dinger tatsächlich können und wo sie halt auch einfach Grenzen haben. Hm. Und ich glaube, da haben wir momentan viel mehr Mythos im Raum stehen, in die eine wie die andere Richtung, als wir jetzt dann tatsächlich in der Realität sehen.
Naja, zu viel zu sagen. Na, natürlich sind wir alle fasziniert. Der Rudolf Otto, ein Theologe, hat schon so vor 100 Jahren ungefähr über Religion gesagt, sie sind das Mysterium Tremens et Fascinans, das faszinierende und erschreckende Mysterium. Und das würde ich ja auch so sehen. Ne? Es ist gleichermaßen erschreckend, wie es faszinierend ist. Und es ist deswegen faszinierend, weil es erschreckend ist und umgekehrt. Ne? Die Tatsache, dass dieses System mit so unglaublich vielen Texten trainiert wurde, dass es auf Anfragen wahnsinnig viele Dinge aus diesen Texten sozusagen reproduziert, lässt es für uns sehr kreativ ausschauen. Ist es natürlich überhaupt nicht. Etwas wirklich Neues wird aus diesen Systemen nicht kommen. Aber die Tatsache, dass es, wenn ich jetzt also mit Augenzwinkern oder unter Airquotes den Begriff belesen verwende, dass es so belesen ist und so viele Dinge aus allen möglichen Quellen kennt, ohne die Quellen zu kennen, oder reproduzieren kann eigentlich, kennen ist das falsche Wort, ne? lässt uns jedes Mal wieder große Augen bekommen, wenn wir sagen, Liste 10 Wege, wie man. Ne? Es gibt so einen klassischen Kreativitätstest, da gibt man jemand einen Gegenstand wie eine Büroklammer und sagt, was fällt dir ein, was man damit alles tun könnte? Mhm. Und die Zahl der Dinge, die die Leute in einer gewissen Zeit sagen können, sind ein Maß dafür, wie kreativ sie sind. Ne? Mhm. Oder waren bis jetzt, weil wir wissen jetzt, das ist ein Blödsinn, ne? Weil ChatGPT ist überhaupt nicht kreativ, aber kennt unendlich viele Wege, viele davon auch ein Blödsinn, was man mit so einer Büroklammer machen könnte. Das heißt, wir eigentlich müssen jetzt hergehen und sagen, Kreativität ist vielleicht doch was anderes. Ne? Mhm. Und wenn wir aber damit zufrieden sind, Dinge so ähnlich zu machen, wie sie bisher gemacht wurden, dann ist es eine großartige Quelle, weil es uns 100 Wege sagen könnte, wie man die Dinge bisher gemacht hat. Ne?
Aber das ist ja eigentlich nicht, worauf wir jetzt eigentlich als Menschheit hinwollen, sondern eigentlich ist ja der spannende Teil, Sachen neu zu denken.
Ja, genau. Ja. Die na, wie heißt sie denn? Mir werden viele Namen halt nicht einfallen. eine Science-Fiction-Autorin hat gemeint, dass das Problem, das wir damit bekommen, ist eines der Mittelmäßigkeit. Ne? Das heißt, für viele heben wir es auf ein mittelmäßiges Niveau und für andere senken wir es auf ein mittelmäßiges Niveau. Ne? Und diese Mittelmäßigkeit setzt sich in gewisser Weise fest, denn es ist natürlich immer ein leichter Ausweg zu sagen, mir fällt nichts ein, ich prompte ChatGPT nach irgendwas. Ne? Und damit verschmälern wir aber das Band von dem, was herauskommt. Ne? In vielen Fällen bekommen wir mehr Vielfalt, als wir hatten, weil die Mittelmäßigkeit liegt über dem, was das Individuum kann in vielen Fällen, aber an den Extremen scheitern wir dann halt auch. Ne? Also die Frage ist, was sind die... Also die Lizanne Bainbridge hat 1983 ein Paper geschrieben, das hieß The Ironies of Automation. Und eine dieser Ironies of Automation ist, dass wenn wir etwas automatisieren, dass wir Menschen dann dadurch, dass es automatisiert ist, die Skills verlieren, das händisch zu machen. Mhm.
Ja. Und dadurch halt auch wieder abhängig werden.
Genau. Also selbstfahrende Autos wären ein typischer Fall. Bei Flugzeugen ist das schon ganz evident. Die in den USA, die Federal Aviation Agency hat schon gesagt, unsere Piloten verlieren nach und nach die Skills, die man braucht, um ein Flugzeug manuell zu fliegen und zu landen. Mhm. Zum Beispiel im Notfall, wenn das System ausfällt. Weil die Systeme sind so ausfallsicher geworden, dass man das eigentlich nicht mehr braucht. Ne? Mhm. Und wenn man sich erinnert, in der Frühzeit von Twitter war das, ne? Da ist ein Flugzeug auf dem Hudson River notgelandet. Das würde ein junger, heutiger Pilot vermutlich nicht mehr schaffen, weil das war ein alter, erfahrener Pilot, der hat gewusst, was kann ein Flugzeug, wenn man es manuell fliegt und was kann man damit noch tun, wenn, weiß ich, zwei Drittel der Leistung ausfallen oder was auch immer. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt diese Schritte wieder zurückgehen und wir kommen zu einem System, das für uns das Ausdrücken von Ideen, das sprachliche Formulieren von dem, was wir eigentlich meinen, übernehmen, dann wird uns das also gesellschaftlich nicht gut tun. Ne?
Im Kreativbereich, also ganz kurz Analogie dazu, aber im Kreativbereich ist es, da hatte ich auch viele, viele Diskussionen damals. Also ich habe mit Malerinnen, also dann halt auch Gemeinschaftsausstellungen gemacht, also deren Bilder, meine Texte, und wir hatten dann halt auch viele Diskussionen darüber, was ist überhaupt Kunst und was kann Kreativität sein, und waren uns dann damals als jeweils Kreativschaffende relativ einig, dass es eigentlich braucht, dass man vorher ein Handwerk, also kreatives Handwerk halt dann gelernt hat, sei es Malerei, Texten, was auch immer, und dann weiß, womit man bricht. Das heißt, dass man sich dann bewusst entscheidet, Sachen anders zu machen. Ja, und so wie halt Dalí und so weiter, die halt vorher auch klassisch malen, zeichnen gelernt haben an Akademien und sich dann entschieden haben, ich mache es aber jetzt anders. Mhm. Und dass das eigentlich eine andere Leistung ist, als wenn jemand jetzt heute hingeht und einfach gleich das sein Käsebrot in die Ecke legt und sagt, das ist jetzt Kunst. Mhm. Ja. Vielleicht braucht es da halt auch einfach eine Diskussion darüber, was können oder was wollen wir als Menschheit können.
Ja, also die Diskussion braucht ja sowieso, was wollen wir als Menschheit überhaupt. Ne? Und diese Systeme tragen im Moment nichts dazu bei, irgendeines der großen Probleme zu lösen, vor denen wir stehen. Und es ist ganz wichtig zu sagen, so wie sie jetzt sind, können sie auch nicht dazu beitragen. Und jede Erzählung, die uns sagt, bitte lasst uns nur weitermachen, damit wir diese Systeme dorthin bringen, dass sie unsere großen Probleme lösen, sind Erfindungen und das Blaue vom Himmel versprechen, wie man so sagt. Weil es gibt keinen Hinweis darauf, dass das tatsächlich der Fall ist. Ja? Da geht es nur darum, dass es Leute gibt, die wissen, dass sie auf die Art und Weise von den Investoren das Geld bekommen und von der Politik die Ruhe, das zu tun, was sie gern tun möchten. Und nichts weist darauf hin, dass das tatsächlich in diesen Systemen drinnen steckt. Ja? Und damit müssen wir uns fragen, was wollen wir als Menschheit eigentlich wirklich? Wo wollen wir denn hin? Ne? War unsere Utopie, dass wir die stupide Korrekturlesarbeit machen, um zu schauen, ob das alles richtig ist, und das Schreiben kreativer Texte und das Dichten und das Erzeugen von Bildern wird von Maschinen gemacht? War das unsere Utopie? Na, eigentlich genau das Gegenteil. Ne?
Ja. Genau. Und da ist jetzt nämlich auch die Frage, wo bringen wir uns als Gesellschaft damit hin? Also Automatisierung ist das eine und jetzt dann halt noch künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen, weil intelligent ist jetzt eben dann auch die Frage, nicht nur kreativ ist die Frage, sondern intelligent ist auch die Frage. Wo bringt uns das letztendlich hin? Weil es doch letztendlich sehr davon abgeht, ein Hilfsmittel zu sein, sondern es ersetzt einfach immer mehr Teile der Gesellschaft. Und wir haben ja jetzt schon, nur alleine zum Straßenkehren braucht man einen Führerschein. Also man muss lesen und schreiben können, der Sprache mächtig sein, die Verkehrsregeln können etc. pp. Nur damit man so ein Auto fahren kann, das dann die Straße kehrt. Ja, Menschen, die das früher gemacht haben, die vielleicht weniger geistige Leistungen irgendwie bringen konnten oder wollten oder einfach sozial in der Situation waren, die hatten früher einen Job. Und die waren sichtbar, die waren in der Gesellschaft präsent. Dadurch, dass sie die Straße gekehrt haben und so weiter. Und die haben wir alle mittlerweile wegrationalisiert. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt halt auch noch die Kunst wegrationalisieren? Oder wegautomatisieren?
Ich muss jetzt sagen, dass ich das Arbeitsplatzargument immer für ein schwaches Argument gehalten habe, weil sich das in jedem beliebigen Kontext für jeden beliebigen Zweck einsetzen lässt. Ja? Also ich erinnere mich, jetzt offenbart sich ein bisschen, wie alt ich bin, wie ich mich in Hainburg in die Aue gesetzt habe, um zu verhindern, dass dort das Kraftwerk gebaut wird, beziehungsweise, dass dort der Urwald vernichtet wird, der dort noch war. Da hieß es auch, da geht es um Arbeitsplätze. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein... Also mit Arbeitsplätzen kann man alles argumentieren. Ne? Das kann es nicht sein. Und ultimativ müssen wir uns ja auch wünschen, in Wirklichkeit, dass wir als Gesellschaft insgesamt einen höheren Grad an Bildung und Ausbildung ganz generell haben. Ne? Das ist, Es ist eher ein Scheitern unseres Bildungssystems, dass wir so eine große Variabilität unter den Kindern und Jugendlichen erzeugen, wie wir das heute tun, als etwas Inhärentes. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das Problem hat noch einen anderen Twist, und das ist der, dass wir momentan in eine Situation hineinlaufen, wo ein Teil der Menschen versteht, wie man diese Technologien verwenden kann, um sich weiterzubringen. Also das ist auch dieser Faszinanzaspekt. Das Faszinierende an der Technologie ist, dass man etwas schneller lernen kann, zweifelsohne. Ne? Mhm. Wenn man genügend kritisches Denken mitbringt und weiß, dass sich 10-20% von allem, was da rauskommt, immer Blödsinn ist, dann kann es ja auch hilfreich sein, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eine größer werdende Gruppe der Gesellschaft, die diese Systeme verwendet, um zu verhindern und zu vermeiden, dass etwas schwierig ist und dass ihnen etwas schwer fällt. Ne? Und das haben wir schon oder das sehen wir heute noch, ne? Bei den Smartphones als Technologie, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die das verwenden können, um sich auszudrücken und um sich selber in ihrem Definitionsprozess zu unterstützen und zu fördern, und andere, die es dazu verwenden, um sich abzulenken und sich ablenken zu lassen eigentlich und in diese Dinge hineinkippen, aus denen sie dann nur noch schwer herauskommen. Digital Cocaine, aber dieses Sumpf aus Spielen und Social Media und so. Ne? Und diese Kluft.
Hübscher Ausdruck.
Aber diese Kluft, die macht es uns halt schwer. Ne? Die macht es dem Bildungssystem auch wieder schwerer. Ne? Das sehen wir jetzt auch gerade an den Schulen, dass es immer schwieriger wird, einen Teil der Kinder dazu zu motivieren, zu verstehen, wie wichtig es ist, etwas zu lernen und etwas zu an sich selber zu arbeiten. Ne? Mhm. Und jetzt kommt eine Technologie daher, mit der ich eigentlich 3/4 aller Anforderungen, die Lehrer und Lehrerinnen an mich stellen würden, erfüllen kann, ohne selber die Schwierigkeit des Lernens auf mich zu nehmen. Lernen ist immer schwierig. Lernen heißt ja auch, Dinge in Frage zu stellen, die ich bis jetzt anders geglaubt habe. Und dieses anders kann auch sein, gar nicht. Mhm. Ja? Also so das, was man im Kopf hat, zu verändern. Das ist anstrengend. Das ist Punkt. Das ist anstrengend. Ja. Und diese Technologie kann das aber jetzt einfach machen. Ne? Ich kann sagen, okay, schreib mir einen Aufsatz mit 500 Worten über, die Macht von Schweigen, keine Ahnung. Mhm. Und das kommt dann heraus und das kann ich abgeben und niemand wird draufkommen. Noch. Aha. Aber das ist vielleicht wirklich eine von diesen Noch-Geschichten. Ne? Mhm. Vielleicht wird das mal so gut, dass man nicht mehr draufkommt. Und dann ist die Frage, was habe ich mir jetzt selber weggenommen? Ja. Und ich bringe dann immer diesen Vergleich mit dem Fitnesscenter, wo ich einen Sensor auf der Haut habe, der schaut, ob ich schwitze. Und wenn ich schwitze, fängt ein Motor an, mir zu helfen, damit ich mich nicht anstrengen muss. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was ich im Fitnesscenter will.
Ja, genau.
Ja, aber das Fitnesscenter ist auch so ein freiwilliges Modell, wo die Leute hingehen, die schwitzen wollen. Es gibt kein Fitnesscenter für
die Rückenschmerzen haben.
Ja, oder genau. Ja. Also die etwas an sich verändern wollen, sagen wir so. Ja. Ne? Aber es gibt kein Fitnesscenter für die nur hingehen wollen, weil es cool ist, ins Fitnesscenter zu gehen, aber eigentlich nichts tun wollen, was sie dort auf irgendeine Art und Weise weiterbringt. Ne? Bei der Schule ist es anders. In der Schule haben wir dieses grundlegende Motivationsproblem, mit dem das System nicht gut umgeht. Dass die Kinder nicht wirklich wissen, warum sie das jetzt eigentlich machen sollen. Und das zerbricht leider immer mehr.
Das war ja mein Mathe-Problem, aber ja. damals noch in dieser sehr klassischen Aufteilung von Mädchen können ja kein Mathe, ist nicht so schlimm, wenn du es nicht kannst. Mittlerweile weiß man ja auch, dass das eigentlich auch Blödsinn ist.
Genau.
Aber in den 80ern und 90ern war das durchaus immer noch vorherrschende Meinung. Ja, wozu muss ich das denn lernen? Und hätte mir damals irgendjemand gesagt, dass ich Kurvendiskussionen für Synthesizer brauchen kann, wäre ich da viel besser dabei gewesen. Mhm. Aber vielleicht ist das ohnehin auch so ein Ding, dass Realitätsbezug, Weltbezug irgendwas ist, was man Leuten vielleicht schwieriger heutzutage nahe bringen kann, weil so viel einfach gar nicht mehr in der physischen Welt passiert. Hm. Hm.
Interessante These, ja. Natürlich würde es auch helfen, dann einen virtuellen Weltbezug zu haben. Ne? Aber es ist originell, weil die alte These war immer, dass die Bücher, der Buchdruck, das Wissen aus der Welt herausnimmt. Und aus dem Kontext, wo das Wissen etwas bedeutet, mhm, und wo es spürbar ist und wo es vielleicht gefährlich ist oder schwierig oder unangenehm oder was auch immer, in einen Kontext bringt, wo ich auf einem Sofa sitze und das Buch in der Hand habe und vielleicht ein Glas Tee oder irgendwas. Also in einen Kontext, der all diese realweltlichen Bedeutungen herausnimmt und damit Wissen ungefährlich und also im Sinne von, mhm, in Vermittlung des Wissens in einen ungefährlichen Kontext bringt. Und auf die Art und Weise eine eigene Klasse von Problemen erzeugt, ne? Weil die Konsequenzen meines Handelns, die merke ich beim Lesen eines Buchs nicht, mhm, außer sie sind da drin beschrieben, aber ich merke sie auch nicht, ne? Erst wenn ich handle, merke ich die Konsequenzen und vielleicht habe ich mir dann schon angewöhnt, dass die Konsequenzen nicht so wichtig sind, weil ich ja am Sofa sitze und mein Buch lese. Und die Idee war immer, dass man das Wissen zurückkehren kann in die Welt, indem wir es mit uns herumtragen, überall hin, dass man das wieder ein Stück weit sozusagen zurücknehmen kann. Ne? Aber leider hat sich das Internet in eine ganz andere Richtung entwickelt und es geht überhaupt nicht mehr um Wissen. Es geht nur noch um Datensammlung und Monetarisierung dieser Daten und um sonst gar nichts mehr leider.
Oder fast. Ne? Ja, Machtverhältnisse, ja, letztlich. Genau, ja. Und die liegen halt selten noch bei der Politik, sondern eher mittlerweile im Kapital.
Ja, wobei die Politik ja versucht gerade, sich das zurückzuholen. Also gerade in der EU mit all den Schwierigkeiten und Bauchweh, das damit verbunden ist, weil die Industrie inzwischen so mächtig geworden ist und mit all dem Messaging, das die Industrie machen kann, rund um, weiß ich, sowas wie diese Cookie Notices, die allen auf die Nerven gehen, aber in Wirklichkeit ja nur ein Weg sind, wie die Industrie den Leuten erzählt, dass die Datenschutzgrundverordnung schlecht für sie ist, während sie in Wirklichkeit gut ist für sie. Ne? Hm.
Also, und ja, dadurch halt auch einfach mal sichtbar wird, was überhaupt eigentlich alles gemacht wird. Mhm.
Wobei, also ja, es ja, ist auch wieder für die, die hinschauen wollen. Ne? Aber ja, die meisten wollen nicht hinschauen. Ne? Aber wenn man mal diese kleinen, wenn man sich ein bisschen durchklickt durch diese Dialoge und dann sieht, dass das, was man auf dieser Webseite tut, an mehrere hundert Firmen schon zugegebenerweise auf dieser Seite und dann im nächsten Schritt von diesen mehreren hundert an mehrere tausend Firmen, mhm, weiterverkauft und monetarisiert wird. Und dass das einer der Gründe ist, warum wir solche massiven Probleme mit dem Demokratieverständnis und dem gesellschaftlichen Konsens bekommen. In Wirklichkeit ist das super wertvoll, das zu sehen, aber es will halt niemand sehen, weil die Industrie es auf eine Art und Weise aufbereitet, dass es niemand sehen will. Ne?
Lass uns mal bei diesem Gedanken nach der Demokratie und den Auswirkungen da gehen. Vielleicht auch für alle, die jetzt gerade zuhören, denen das auch irgendwo klar ist, aber denen vielleicht auch so ein paar Argumente fehlen in ihren jeweiligen Kontexten, das mal klar zu machen, wo da die Probleme liegen. Hast du da eine?
Naja, also es sind zwei große Blöcke, die diese Probleme verursachen. Ne? Der erste große Block ist ein Geschäftsmodell von Social Media Unternehmen. Da steckt noch keine Böswilligkeit dahinter. Da sind selbstlernende Systeme. Das ist jetzt ein großer Begriff, selbstlernende. Also das sind Systeme, die aufgrund des beobachteten Verhaltens mit dem Ziel, das Engagement, das Engagement der Leute auf diesen Seiten möglichst lang zu halten und die Leute möglichst wenig wegzulassen von den jeweiligen Seiten, weiß ich, von YouTube, von Facebook.
Ex-Twitter.
No, sorry. Ja. Also die Leute möglichst lang dort zu halten. Mhm. Und aus diesem, aus der Beobachtung der Leute und dem, was man ihnen dann an Inhalten hinschiebt, damit sie dort bleiben, entstehen halt diese Eskalationsspiralen und die Blasen und vor allem die Ästhetisierung von Aufregung. Also eines der Dinge, die es für uns wirklich schlimm und schwierig machen, ist, dass es inzwischen große Gruppen von Menschen gibt, die finden es cool, wenn sie sich über was aufregen können. Mhm. Und die werden dann gezielt in die Aufregung hineingeführt und können sich immer mehr aufregen und erleben das als ein Empowerment und als ihre Macht. Direkt damit verbunden ist die Ästhetik der Verschwörung. Denn die Verschwörung, da kann ich mich aufregen und nicht nur, dass ich es nicht belegen kann oder muss, ich kann mich auch ohne Ende aufregen, weil es ja vollkommen konsequenzlos, weil ich nie auf jemanden treffen werde, der das tatsächlich verursacht. Hm. Drum ist also das Potenzial für meine Empörung ist quasi grenzenlos. Ne? Hm. Und das ist der eine Mechanismus. Daran verdienen sich diese Social-Media-Riesen eine goldene Nase ohne Ende. Und wie man jetzt am Beispiel Facebook, wo gerade wieder jemand gekündigt hat, ganz oben an der Spitze, weil man nichts dagegen tut, dass das passiert, obwohl man es sieht und weiß. Die wissen das und die sehen das und sie machen nichts dagegen, denn das ist ihr Geldfluss. Ja. Mhm. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das, was sie damit enablen, nämlich große Content-Farmen, viele davon stehen in Russland oder sind mit russischem Geld finanziert, vermutlich nicht nur, aber das sind die wir kennen aus der Forschung, die Fake-Inhalte generieren, damit genau das passieren kann. Und die beiden geben sich die Hand und schütteln sich, denn die leben voneinander. Die einen verdienen ihr Geld damit, dass das passiert, und die anderen haben ihren Einfluss, damit das passiert. Und das Ziel dieses Einflusses ist einfach schlicht die Stabilisierung des Modells der liberalen Demokratie. Und das ist das Problem, das wir haben. Und wir versuchen es in den Griff zu bekommen. Die EU ist redlich bemüht, mit diesen ganzen Gesetzen etwas auf den Weg zu bringen, was das stoppt. Aber in Wirklichkeit ist das Problem ganz einfach, nämlich eine Handvoll Medienriesen, Internetriesen, die nicht bereit sind, diesen Problemen einen Riegel vorzuschieben.
Ja, weil es gegen ihr Geschäftsmodell verstößt.
Genau, weil sie nämlich unglaublich reich werden damit. Und mit diesem unglaublichen Reichtum haben sie unglaublichen Einfluss. Mhm. Und das war's dann.
Ja, Trickle-Down-Economics funktioniert nicht. Sucker-Economics klingt nicht so toll. Genau. Ist aber letztendlich das, was passiert, weil halt einfach das gesamte Geld aus der Gesellschaft rausgezogen wird, eben zu einzelnen Menschen letztendlich an der Spitze von Großkonzernen. Da gab es irgendwie dieses tolle Ding zum Durchscrollen, wo man mal sehen kann, wie reich Jeff Bezos irgendwie tatsächlich ist, so einfach im Verhältnis gesehen. Und wo man dann halt ewig scrollt und quasi der gesamte Rest der Welt da irgendwie drin verschwindet.
Ja, es gibt so viele schöne Vergleiche, da wenn man vor 20.000 Jahren geboren wurde und jeden Tag $10.000 auf ein Konto einzahlt, hat man noch immer nicht so viel wie Elon Musk jetzt. Ja, ja. So, also es ist die Mengen an Geld, von denen wir da reden, sind unglaublich und unbeschreiblich. Ist natürlich auch eins unserer Probleme, dass wir in unserer Menschlichkeit gefangen Probleme haben, uns Zahlen dieser Größenordnung irgendwie vorzustellen und produktiv damit zu agieren. Ne? Ja. Das ist ja auch das Erfolgsmodell einiger österreichischer, gerade auf die Nase gefallener, ich will nicht einmal sagen Wirtschaftstreibender, Agierender.
Ja, Startup-Mentalität mit Freunderwirtschaft kombiniert. Aber ja, nein, gleiche Schwierigkeit. Und macht sich ja in den Medien immer ganz toll, hey, endlich mal so junge, aufstrebende Typen, die dann jetzt hier, und da gibt's doch gerade hier von, sorry, wenn du zuhörst, ich habe gerade deinen Namen verdrängt, Männer, die Welt verbrennen. Eigentlich halt auch um Autolobby und so weiter. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, es liegt jetzt ist gerade frisch rausgekommen, aber ich glaube, das ist ein Titel, der einfach sehr, sehr viel zusammenfasst, was gerade in der Welt auch unglaublich schief läuft. Also mit, hey, das ist jetzt hier einfach alles ein riesiger Spielplatz für eine Handvoll, in Anführungsstrichen, großer Jungs, die nichts Besseres zu tun haben, als wir können es ja zu spielen.
Naja, ich meine, Man könnte natürlich jetzt auch sagen, das Problem ist systemisch, ne? Weil eigentlich machen die nur das, was das System ihnen sagt, dass sie machen sollen. Mhm. Und es wäre dringend an der Zeit, darüber nachzudenken, nach all den gescheiterten Versuchen, Gesellschaft anders aufzuziehen als in diesem, also mit der Kraft der unsichtbaren Hand, die der Markt doch hat, um alles zu regeln. Und wir sehen halt jetzt ganz deutlich, dass diese unsichtbare Hand eigentlich deswegen unsichtbar ist, weil sie nicht existiert und dass es keine Bedingungen gibt, unter denen wir den Markt allein lassen können, um irgendetwas selber zu regeln. Es passiert einfach nicht. Ja. Hm. Und die Regulierung ist aber eine Mühle, die, und das ist auch gar nicht schlecht, die langsamer mahlt als die anderen Mühlen. Und das Ganze wurde nur deswegen so durcheinander gebracht, weil die Dinge in dieser unglaublich rasenden Geschwindigkeit passieren, sodass die langsameren Mühlen nicht mehr nachkommen. Ne? Hm. Also, Gesetze zu machen ist ein schwieriger Prozess und es ist auch ein gefährlicher Prozess, weil mit Gesetzen kann ich ganz schnell ganz viel kaputt machen. Ne? Ich kann ganz viele Türen zustoßen, die vielleicht niemand offen lassen möchte. Ja? Ich kann auch, wenn ich ein Gesetz mache und 20 Jahre später feststelle, das hat zu massiven Diskriminierungen in irgendeinem Bereich geführt, dann kann ich sagen, okay, das bringe ich jetzt in Ordnung, aber 20 Jahre lang haben wir jetzt gebraucht, um zu durchschauen, dass das schiefgegangen ist. Also Gesetze zu machen ist ein Prozess, der wohl überlegt sein will. Hm. Da kommt dann noch dazu, dass es noch schwieriger wird dadurch, dass gerade diese Internetriesen so viel Geld haben, dass sie auf diesen Prozess auf so viele Wege versuchen, Einfluss zu nehmen, dass es immer schwieriger wird, sich dagegen zu wehren. Hm. Aber
und sich auch nicht immer an alle Gesetze halten.
Wie man an der Datenschutzgrundverordnung sieht, wo noch immer Grundsatzurteile jetzt daherkommen, die sagen, nein, so geht's auf keinen Fall. Ne?
Ja.
Und insofern ist es wichtig und auch, glaube ich, notwendig, dass die Gesetzgebung langsam agiert. Nicht, dass bis das römische Recht sich herausgebildet hat, das hat hunderte Jahre gebraucht. Und da beruhen wir heute noch drauf, auf der Art und Weise, wie im römischen Recht etwas definiert und formuliert wurde. Ne? Mhm. Und jetzt geht halt alles so schnell. Jetzt kann man sagen, na gut, keine Ausreden. Vielleicht sollte man eher darauf achten, dass weniger Schaden entsteht und schnell mal regulieren. Und prinzipiell bin ich da auch dabei. Und ich sage noch einmal, die EU ist fürchterlich bemüht, das auch zu machen mit dieser AI-Regulierung. Da kann man jetzt, die kann man kritisch sehen oder die kann man euphorisch sehen. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber es ist jedenfalls notwendig und wichtig, dass das jetzt so schnell passiert ist. Ne? Hm.
Nachregulieren, also jetzt nachschärfen oder nachlassen kann man dann, wenn man was hat. Aber dieses, was ich jetzt halt auch beobachte, jetzt alleine bei Menschen, ja, also gar nicht mal bei Organisationen oder ne, politischen Organisationen wie Länderebene, Bundesebene, EU-Ebene und so weiter, einzelne Menschen stehen teilweise da wie das Reh im Scheinwerferlicht und rühren sich nicht. Und trauen sich schon nicht mehr in die eine oder andere Richtung und sehen eigentlich nur noch zu, dass sie irgendwie ihr eigenes Leben auf Kette kriegen und schon der Nachbar ist schon zu weit weg. Mhm. Und das ist jetzt ein Ding, wo ich mich frage, wie kommen wir da irgendwie sinnvoll raus, dass wir halt wieder mehr Gesellschaft wagen mal überhaupt.
Ich fürchte, ich habe keine Antwort auf das.
Schade.
Es ist halt so, dass wir auch gerade in Europa und in den USA 50 Jahre massives Lobbying gegen den Stellenwert, den Politik in der Wirtschaft haben soll, erlebt haben. Ja, da gibt's also gerade diese ganzen neoliberal Thinktanks, die also diese verrückten Ideen von Austerity, die wir jetzt Gott sei Dank langsam gehen lassen können, auch nicht überall, aber zu einem guten Teil gehen lassen können, oder der notwendigen Privatisierung von allen, damit es gut funktionieren kann, das ist halt nicht irgendwie so, dass diese Ideen von den Grassroots entstanden sind und nach oben gewachsen und dann bei der Politik angekommen sind, sondern die wurden von oben initiiert. Und mit oben meine ich das große Geld. Ja, also da, das lässt sich heute auch gut sehen, wie diese Thinktanks auch alle immer heißen, wie sie die Ideen entwickeln, wie die Idee vom individuellen CO2-Fußabdruck generiert wurde, damit die Umweltprobleme von einer kleinen, relativ kleinen Handvoll Unternehmen geschaffen als individuelle Verantwortung verstanden werden können. Alle diese Dinge. Und wir tun uns extrem schwer, uns dagegen zu wehren, weil wir in unserer Redlichkeit über die Werkzeuge, solche Instrumente zu verwenden, nicht verfügen. Drum tun wir uns auch so schwer gegen die Einflussnahme aus diesen Content-Fabriken. Wir könnten natürlich umdrehen und können sagen, jetzt machen wir genau dasselbe. Wir machen Content-Fabriken, die in den Ländern, aus denen das kommt, Verwüstung anrichten und die Gesellschaft dort überwerfen und durcheinander bringen. Aber es ist nicht das, was wir tun. Ja? Es ist nicht das, was in unserer Redlichkeit der liberalen Demokratie, die sich über diese Redlichkeit definiert, ja, über dieses, eigentlich wollen wir alle gut miteinander umgehen. Das ist die Grundannahme, könnte man sagen, ja, von einer Demokratie. Ne?
Ja, und dann haben wir halt Player, denen das egal ist, genau. Die halt einfach nach anderen Maßstäben spielen.
Genau, und die jetzt mit diesen Social-Media-Systemen den Hebel bekommen haben, auf den sie Jahre, Jahrzehnte lang gewartet haben, um das alles auszuhebeln. Und jetzt stehen wir da und können zuschauen, wie in Europa die liberalen Demokratien einer nach der anderen rechts außen wählen und sich selber demontieren. Wobei auch welche zurückkommen. Es ist ja, man kann ein bisschen Hoffnung haben. Ja. Sogar solche, die keine lange Tradition als Demokratie haben. Also es ist...
Ja. Aber ne, also auch wieder zurück zu dieser Ausgangsfrage oder halt dieser Ausgangsthese mit, wir als Gesellschaft sind einfach vollkommen unvorbereitet auf das, nicht was kommt, sondern dem wir jetzt aktuell schon gegenüberstehen. Und vielleicht halt auch die Frage, wie kommen wir oder wie können wir in einen Zustand kommen, wo wir damit irgendwie sinnvoll umgehen können? Also, dass alle Leute programmieren lernen, darüber hatten wir uns schon mal unterhalten, glaube ich. Das muss es jetzt nicht sein, sondern einfach ein, wie kann man ein Gefühl für etwas bekommen, was eigentlich selber außerhalb jeglicher Gefühlswelt steht. Also diese ganze Technologiebranche, einfach jetzt einfach mal als großes Gebilde, ist ja etwas, was uns als Menschen, als Naturwesen auch einfach nicht naturgegeben ist. Das ist etwas, was wir halt lernen müssen. Und da sind wir bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, alles, was wir lernen müssen, ist erstmal anstrengend und verbraucht Energie im Kopf. Neugierde wecken?
Naja, ich meine, unser Allheilmittel für diese Dinge ist ja mal öffentlicher Diskurs. Ne? Und wahrscheinlich gehört es zu den Dingen, die wir tun sollten, resilienter zu werden im öffentlichen Diskurs gegen die Diskurszerstörung, die sich die Rechten so gut angeeignet haben. Ja? Also die Vernichtung eines produktiven Diskurses durch die konsequente Anwendung von logischen Fehlschlüssen und Lügen zum Teil und Ausweichmanövern. Ne? Das ist eine von den Dingen, die wir tatsächlich als gesellschaftliches Projekt aufgegeben haben an irgendeinem Punkt. Ne? Es gab ja lange Zeit Grundschulungen für Rhetorik und Diskursführung in zumindest den politischen Organisationen, die zum Teil einfach aufgegeben haben. Nach dem Motto, wir sind eine reife Demokratie, vielleicht brauchen wir das eh nicht mehr und das fällt uns halt jetzt auch auf den Kopf. Ne? Aber das wäre eine von den Geschichten, die wir, und da kommt der eigentliche langfristige Punkt, ne? In Wirklichkeit müssen wir darüber nachdenken, was man in der Schule lernen soll. Ja, die Einteilung der Schulfächer ist vor über 100 Jahren passiert, 150 mittlerweile. Und war damals schon recht zufällig. Jemand hat sich hingesetzt und aufgeschrieben, was sind die Schulfächer. Und im Großen und Ganzen unterrichten wir das heute noch immer so. Ne? mit Adaptionen und dann gibt es die Digitalisierungsschiene und aber eigentlich sind die großen und die Schulfächer heißen inzwischen alle was mit und, was Neues dazu. Aber eigentlich sind die Schulfächer noch immer das Gleiche. Und das ist schwierig, da aus einem größeren globalen Kontext auszubrechen. Aber in Wirklichkeit müssen wir überlegen, was ist wichtig zu lernen. Es ist heute wichtig zu lernen, wie man die Realität und Irrealität von Medien unterscheiden kann.
Ja.
Und welchen Medien man in welcher Art und Weise entgegentreten sollte.
Ja.
Das wäre einer von den Punkten, den man jetzt sofort machen müsste. Ja. Und wenn es nur ist, dass man Lehrer hat, die in die Klasse gehen und sagen, lasst uns darüber reden, und zwar jetzt ein Semester lang reden wir über nichts anderes, wie was ist echt und was ist fake in den Medien und wie können wir das auseinanderhalten oder wie können wir zumindest Richtschnüre finden, um das zu lernen. Und die meisten Lehrer können das nicht, aber die Schüler und Schülerinnen sind zum Teil fantastisch kompetent drin, die anderen halt nicht. Und das als einen Ort des Austauschs dafür zu haben, wäre schon einmal ein riesiger erster Schritt. Ja.
Also von meiner gesamten Schulbildung, die ich durchlaufen habe, inklusive Studium, sind eine Handvoll Sachen wirklich die nützlichsten Dinge. Und da ist, wie lange haben wir das gemacht? Auch eineinhalb Jahr oder ein Jahr in Politik oder in... Ja, ich glaube, es muss Politik gewesen sein, wo wir wirklich Medienkunde gemacht haben. In welcher Zeitung oder in welchem, damals halt Zeitung, Fernsehen, Radio halt, das war noch vor Internetzeiten, ja. Welches Medium hat welche Kernkompetenzen, welche Agenda, wie werden dieselben Sachverhalte unterschiedlich berichtet? Eine der nützlichsten Sachen, die mir heute nach wie vor unglaublich zugute kommen. Auch wenn ich halt damals nicht das Internet da gelernt habe, aber einfach dieser Blick da drauf, dass man den mal irgendwann vermittelt kriegt. Also da gehe ich total mit. Unglaublich nützlich. Und im Studium war eine der nützlichsten Sachen in dem Moment, wo eine Diskussion läuft, von dieser Diskussion einfach mal einen Schritt zurückgehen und gucken, wer will eigentlich gerade was.
Thinking fast and slow. Noch immer eines der wirklich guten, einer wirklich guten Ratschläge, manchmal einfach langsamer zu denken und nicht auf alles reagieren zu wollen. Das ist ja eigentlich auch eine riesige Chance des Online-Diskurses, zu sagen, wir sitzen nicht an einem Tisch und es muss einem für jedes hingeworfene Bit etwas Gescheites einfallen, was man dazu sagt.
Ja.
Ich erinnere mich, wie ich noch im Elternverein, wo meine Kinder in die Schule gegangen sind, tätig war, da gab es einmal die Idee, dass wir für den Elternverein oder für die ganze Schule ein Online-Diskussionsforum machen. Und dann gab es halt welche, die richtigerweise gesagt haben, das Problem ist halt, dadurch, dass man die Leute nicht sieht, dass das so eskaliert. Ne? Und jetzt einer der Gründe, warum das so eskaliert, ist, dass man so schnell antwortet. Man ist grantig und dann schreibt man was und dann antwortet man. Eine Idee, wie man damit umgehen könnte, war: wenn man ein Posting abschickt, muss man eine Viertelstunde warten und dann muss man es noch einmal lesen, bevor man es abschicken kann. Ne? Und das ist ja eigentlich, wäre das ja nett, wenn das ginge. Ne? In Norwegen gibt es zumindest eine Zeitung, wo man, wenn man einen Kommentar zum Zeitungsartikel online posten will, dann muss man ein Quiz machen, wo drei Fragen gestellt werden, ob man diesen Artikel denn auch gelesen hat.
Großartig.
Großartig, oder? Ja. Also die Versachlichung von Diskurs gehört zu den Dingen. Ne? Und da gehört natürlich auch dazu, zu schauen, wie man diese großen Content- und Lügenfarmen ausschließen kann aus den Diskursen. Denn die sind nicht daran interessiert, dass ein produktiver Diskurs zustande kommt. Ne?
Ja.
Und insofern kommen wir wieder dazu, dass wir in einem Raum sitzen und miteinander reden. Und das muss man halt auch lernen. Ne?
Würdest du sagen, dass zu dieser ganzen Diskurs- oder zu dieser Diskursschulung letztendlich auch so Designelemente dazugehören? Du sagst ja jetzt gerade eben das Beispiel mit diesem beantworte drei Fragen zum Inhalt des Artikels. Wir haben ja, oder du bist ja auch sehr aktiv eben im Fediverse unterwegs, dass ja designmäßig Sachen ganz anders oder durchaus anders macht als eben Ex, Twitter, Facebook, Instagram etc., wo dann halt diese ganzen Empörungsverstärker wegfallen, wo eben nicht steht, dieser Post wurde schon 1793 Mal geteilt.
Ja, wobei ich verwende einen Client, der das schon anzeigt. wobei es mir eigentlich wurscht ist, die Reichweite inzwischen, das war früher vielleicht einmal so, aber ich glaube sowieso, dass unsere Schulbildung zu sehr darauf achtet, dass man Dinge versteht und zu wenig darauf achtet oder zu wenig darauf fokussiert ist, dass man das Verständnis von Dingen in eine Gestaltung von Dingen umsetzt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es auch schön wird, sondern was die Rahmenbedingungen sind, die einen etwas gestalten lassen, wie man die schaffen kann, wie man, auf was man achten muss, wenn man etwas gestaltet und wie man, wenn man etwas verstanden hat, aus diesem Wissen etwas machen kann, um die Welt zu verändern. Das ist in unserer Schule absolut unterbelichtet und gehört aber weiter nach oben. Also das Fokussieren auf dieses, eigentlich auf das Humboldt-Ideal, die Welt zu verstehen und dann zu Hause wieder auf dem Sofa zu sitzen und ein Verständnis von der Welt zu haben, ist mangelhaft in der heutigen Zeit. Ne? Wir brauchen eigentlich Menschen, die gewillt sind zu sagen, so und jetzt machen wir es besser, jetzt ändern wir was, jetzt tun wir was, damit es besser wird. Ja? Mhm. Und diese Schule, das ist nicht das, was aus der Schule kommt, aus unserer Schule. Ne? Mhm. Das muss schon angelegt sein, das muss schon aus der Familie kommen, das muss aus dem Studium kommen, keine Ahnung, aber eigentlich soll es in der Schule sein.
Mhm. Apropos Studium, du hast dich ja auch sehr eingesetzt für Ethik im IT-Studium letztendlich. Magst du daraus noch mal ein bisschen berichten?
Oh ja, also zwei Dinge erzähle ich gern. Das eine ist der neue Informatik-Bachelor-Studienplan, der letzten Herbst in Kraft getreten ist, hat zumindest einmal im Studienplan als eine Qualitätssicherungsformulierung stehen, dass wir Embedded Ethics machen. Das heißt, jede Pflichtlehrveranstaltung des Studienplans muss die eigenen ethischen Fragestellungen selbst aufbringen. Mhm. Ja, dazu machen wir Workshops, wir haben noch nicht viele gemacht, es ist noch nicht viel Zeit vergangen, also bin ich jetzt gerade weg im Sabbatical. Ne? Aber wir betreuen das, wir helfen den Lehrenden dabei zu verstehen, warum das wichtig ist. Und in einem der Workshops, die wir gemacht haben, hat auch einer der Lehrenden dann gesagt am Schluss, ich bin dahergekommen, weil es im Studienplan steht und haben mir gedacht, mich betrifft das eigentlich gar nicht, aber jetzt sehe ich, dass das ganz wichtig ist und ich werde das auch einbringen. Und für mich ist dieses, in jeder Lehrveranstaltung wird das thematisiert, ein ganz starker Ansatz, damit die Studierenden hinausgehen im Wissen, es ist überall. Wir müssen überall darüber nachdenken, was wir hier tun, was wir hier gegebenenfalls anrichten, was es heißt, dass wir bestimmten Gruppen in der Bevölkerung Möglichkeiten schaffen und anderen wieder nicht. Alles diese Fragen. Ne? Was es heißt, wenn wir ein Stück Gesellschaft modellieren und im digital abbilden, was lassen wir dabei weg, was verstärken wir dabei und so weiter. Ja? Also das ist etwas, wo ich mir denke, da geht die TU Wien gerade 100% den richtigen Weg. Auch wenn es ein schwieriger und steiler ist, es gibt genug Leute, die sagen, aber da muss ich doch Fragen stellen, wo ich die Antworten nicht weiß. Das mache ich doch nicht. Ne?
Ja, aber davon haben wir gesellschaftlich halt besonders viele.
Davon haben wir gesellschaftlich besonders viele. Und man muss auch gar nicht so tun, als würde man die Antworten kennen. Es geht darum zu sagen, das sind die wichtigen Fragen. Und die müssen wir uns stellen. Und ich kann sie jetzt nicht beantworten, aber ich muss es auch nicht beantworten, weil ich bin hier Universitätslehrer. Ihr geht's nachher raus in die Welt und ihr müsst schauen, was ihr verantwortend für euch findet. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, dass wir das tatsächlich im ersten Semester im Studium so ein Stück weit auch in einer Lehrveranstaltung umbringen. unterbringen.
Ich schicke euch die Krimi-Autoren vor.
Die heißt Denkweisen der Informatik und ist eine Pflichtlehrveranstaltung im ersten Semester an der TU Wien. Und da sagen wir, es gibt 8 oder 9, ich sag so, die Informatik ist eine junge Disziplin und als solche ist sie eine Immigrationsdisziplin. So wie ein Immigrationsland ist, wo ganz viele Leute hinkommen, ist eine Immigrationsdisziplin eine der sicheren Methoden und Denkweisen aus allen möglichen anderen Disziplinen geholt hat, mhm. weil sie so jung ist. Ne?
So ein bisschen das NLP unter den Disziplinen, ja.
Informatik mit NLP vergleichen würde ich jetzt nicht, aber wobei das Programmieren auch vorkommt. Ne? Aber ja, und das heißt, es gibt, die Informatik ist von dem her historisch zutiefst interdisziplinär angelegt. Ne? Und auch wenn es jetzt mit diesem Computational Thinking so einen neuen Kern hat, der sich herausbildet, ist es trotzdem wichtig, dass all die anderen Denkweisen, die da eine Rolle gespielt haben und all die Denktraditionen und Perspektiven verschiedener Disziplinen relevant bleiben und erhalten werden. Und gerade der letzte Oscar-Gewinner, Oppenheimer, zeigt das ja deutlich, dass man Physik nicht machen kann, ohne über die Konsequenzen dieses Tuns auch nachzudenken und ständig zu reflektieren. Einer der Physiker, die da beteiligt waren, Richard Feynman, der hat nachher einen Schluss gezogen. Er hat gesagt, er hat sich vorher gefragt, was sind die Konsequenzen meiner Involvierung in dieses Projekt? Was ist schlimmer? Ich mache mit oder ich mache nicht mit? Wenn ich nicht mitmache und Nazi-Deutschland hat eine Atombombe, bevor die USA sie haben, sind die Konsequenzen verheerend. Darum ist es besser, wenn ich mitmache. Punkt. Und dann hat er seine ethischen Bedenken auf die Seite gelegt und hat gesagt, es ist wichtiger, dass ich mitmache, als wenn ich nicht mitmache. Später hat er gesagt, so funktioniert das nicht. Ethik heißt, ständig diese Fragen im Kopf zu behalten und sie sozusagen jeden Tag frisch abzuwägen, ob das noch stimmt. Weil an irgendeinem Punkt, wie der Krieg gewonnen war, hätte er gesagt, wenn er sich diese Frage nochmal gestellt hätte, oh nein, jetzt höre ich auf, es genügt. Das war, was ich wollte und es ist gut genug. Ja? Hm. Und so versuchen wir diese acht oder neun Denkweisen, die wir da unterstellen, sind so eine Art von intellektuellem Fundament der Informatik. Da ist halt Verantwortung und Ethik ist ein Teil davon. Ne? Hm. Das eine, der Responsible Thinking nennen wir das, ist eine der Dinge, die man machen muss, wenn man als Wissenschaftlerin oder Ingenieurin in einem Bereich arbeitet und ist eine notwendige intellektuelle Voraussetzung, dort hineinzugehen. Weil wir beim ersten Semester sind, müssen wir das den Studierenden so erzählen, dass sie es in ihr Studium mitnehmen. Für die Praxis ist es noch zu früh, ne? Dass sie in ihrem Studium die Dinge auch durch diese Brille anschauen und auch Fragen stellen, die davon kommen, dass man Verantwortung übernehmen würde, ne? Oder sich selber vielleicht ein Manifest schreiben von 10 Dingen, die man sich vornimmt für sein weiteres Leben, um verantwortungsvoll zu bleiben und so. Ne?
Hm. Ich glaube, das ist auch eine Herangehensweise für ganz viele unterschiedliche Probleme letztendlich.
Ich sage immer so, diese Interdisziplinarität, die in der Informatik drinnen steckt, ist eigentlich die Chance, Dinge aus durch 10 oder durch 9 verschiedene Brillen zu betrachten und dann sieht man jedes Mal andere Probleme. Das ist schon einmal der erste Schritt. Welche Probleme sehe ich denn überhaupt? Welche Probleme möchte ich denn überhaupt lösen? Hm. Und man sieht verschiedenste Lösungsräume, je nach Brille. Sieht man andere Wege, wie man Probleme lösen kann. Mhm. Ja. Und das ist ganz wichtig. Da ist Verantwortung ein wesentlicher Teil. Und es ist natürlich legitim zu sagen, was ist denn, wenn ich dieses Problem nur durch eine Ingenieursbrille anschaue oder durch eine Mathematikerbrille anschaue? Was sehe ich denn dann für Lösungen? Aber es ist gleichzeitig wichtig zu wissen, dass das immer defizitäre Sichtweisen sind, jede einzelne davon. Hm. Ja, und dass man irgendwie schauen muss, wie man im eigenen Studium, in der eigenen Praxis diese Dinge immer so auf die Waagschalen verteilt, dass es irgendwie ausgewogen ist. Ne? Hm.
Wir hatten ja unsere große Überschrift heute ist ja eigentlich so gesellschaftliche Probleme mit Dingen, mit denen wir schon konfrontiert sind. Und in mehreren europäischen Ländern und jetzt unlängst auch gerade in Deutschland gab es ja jetzt so erste Kontakte mit Bürgerräten, wo dann halt einfach völlig normale Menschen wild zusammengewürfelt halt mit ganz unterschiedlichen Hintergründen dann eben Problematiken diskutieren Und die bekommen dann halt auch, ja, also dass da ExpertInnen eingeladen werden, die dann halt darstellen, das und das sind die Konsequenzen von, ne, das und das sind die Voraussetzungen für. Und da, oder wie ich es jetzt halt wahrgenommen habe, ergibt das, oder ergeben diese Bürgerräte oder kommen diese Bürgerräte immer wieder zu sehr pragmatischen und durchaus durchdachten Vorschlägen. Meinst du, das wäre auch für Bereiche Technologie und so weiter durchaus eine Möglichkeit?
Na, so ist ja die EU-Gesetzgebung oder Regulierung von AI entstanden auch. Ne? Da wurde ja auch so eine Art von Bürger-ExpertInnenrat eingerichtet und die haben dann versucht zu erarbeiten, wie sowas ausschauen kann. Und damit kommt man auch einen guten Stück des Weges. Ne? Es ist halt ein bisschen, machen wir die volle Tour, ne? Der Sharon Lanier ist ein alter Hund in der Technologie, so ähnlich wie ich, ungefähr auch gleich alt, ne? Der sagt immer, ChatGPT, das ist so wie wenn wir alle gemeinsam einen Text schreiben. Weil unser aller Texte war das Trainingsmaterial für ein System, das die Muster aus all diesen Texten, die wir gemeinsam geschrieben haben, umsetzt in Texte, die den Vorgaben folgen, die irgendjemand eingegeben hat. Ne?
So in der Gaußschen Verteilungskurve irgendwo in der Mitte.
Ja, genau. Aber wichtig, Autor und Autorin sind wir alle gemeinsam. Und ich finde das ein wunderschönes Modell. Ja? Also eigentlich kann man von diesen textgenerierenden Systemen nicht in der Einzahl reden, sondern wir haben das geschrieben. Ne? Finde ich eine schöne Idee. So, und damit rechtfertigt man auch, dass das vollkommen verrückt ist, da irgendjemanden Urheberschaft zuzuweisen oder ein Recht, ein Verwertungsrecht zuzuschreiben, ja? Außer uns allen gemeinsam. So, und so ein bisschen machen so Bürgerräte ja was Ähnliches, ne? Die in einem diskursiven Prozess auf das kommen, wo alle sagen können, ja, das passt einigermaßen. Ne? Damit wird man immer gute und pragmatische Lösungen finden, wenn das einigermaßen ausgewogen zusammengesetzt ist. Aber die transformative Lösung werden wir nicht finden. Ne? Mhm. Transformative Lösungen sind halt oft radikal gedacht und entstehen nicht in Gremien, sondern die entstehen in Individuen, die einen entsprechend langen Arbeitsprozess hineingesteckt haben, damit es zu dieser Idee kommen kann. Hm. Ja. Und das muss man halt im Kopf behalten dabei. Ne? Das ist, glaube ich, ein Problem, das man in vielen Ecken sieht momentan, dass wir. Nein, das kann man wieder streichen. Das ist was ganz anderes.
Vielleicht auch nicht, weil die Frage ist jetzt ja halt trotzdem, wie kommen wir aus unserer momentanen Rehstarre raus?
Naja, es ist eine ganz schwierige Frage. Ne? Ich habe darauf leider auch keine Antwort. Ich sehe nur, also eigentlich sind wir in dieser Rehstarre seit den 1980er Jahren. Ne? Club of Rome Report hat exakt das vorhergesagt, was jetzt passiert ist. Die Zahlen und Kurven im Club of Rome Report stimmen mit unseren beobachteten CO2-Zahlen nach wie vor zusammen. Leider nicht mit dem bestmöglichen, sondern mit einem der schlimmstmöglichen Szenarien. Und die Folgen davon stimmen auch mit dem Club of Rome Report zusammen. Also eigentlich wissen wir das Ganze seit 30 plus Jahren. Mhm. Und jetzt kommt langsam Bewegung in die Geschichte, ja, und diese die Tatsache, dass nachhaltige Energieerzeugung so billig geworden ist, hat tatsächlich einiges an Einfluss. Aber viele Dinge werden trotzdem auf die Art nicht gelöst werden können. Ne?
Ja, es wird auch durch KI-Modelle jetzt nicht unbedingt besser.
Nein, im Gegenteil. Ne? Und dieses Versprechen der KI, irgendwann unsere Klimakrise auch zu lösen, ist ja eine Lüge, die erzählt wird, damit man mehr Geld bekommt und mehr politische Freiheit hat. Also das ist, da muss man wirklich ganz hart sagen, das stimmt einfach nicht. Die Ansätze, die Large Language Models und die Diffusion Models können das nicht. Die werden das nicht können, die werden nichts lösen und die werden uns nicht irgendwie magisch als Deus ex machina plötzlich die Welt retten. Diese Weltrettung obliegt uns und das müssen wir, da müssen wir jetzt aktiv werden. Ziemlich ist schon zu spät, ne? Wir sind 35 Jahre zu spät. Und ich habe da leider auch keine produktive Antwort, außer eigentlich müssen wir uns alle auf die Straße gehen und eigentlich müssen wir uns alle verhaften lassen und eigentlich müssen wir das System, das das verursacht hat, ändern. Leider habe ich aber auch keine Alternative auf der Hand.
Außer, dass wir uns demnächst dann bei der nächsten Demo gegen rechts treffen. Aber,
ja, naja. Aber das ist ja nur ein Wehren dagegen, dass es wieder zurückgeht. Ne? Ja. Die Frage ist, wo wollen wir eigentlich hin? Und da haben wir alle keine Antwort. Ne? Da gibt es die Grüppchen hier und da, die haben Antworten, die sagen, vorwärts in das und vorwärts in das. Und wir werden uns vermutlich nicht darauf einigen, was es schlussendlich sein soll. Ne?
Gut, aber dass unterschiedliche Interessen in unterschiedliche Richtungen am Karren zerren, ist jetzt auch gesellschaftlich nichts Neues. Das haben wir schon immer so gemacht. Menschheitsgeschichtlich. Die Frage ist jetzt trotzdem, wie kommen wir in eine produktivere Richtung als gegenseitig Anschuldigungen machen und feststellen, okay, so klappt's halt auch nicht.
Ja, vermutlich muss irgendjemand die Vorreiterschaft übernehmen und sagen, dort gehen wir jetzt hin und kommt alle mit uns mit. Ja. Aus nachvollziehbaren Gründen kann das nicht China sein. Ja. Auch wenn China im letzten Jahr mehr Sonnenenergiekapazitäten ausgebaut hat als der Rest der Welt gemeinsam. Ja.
Deutschland und der FDP und dem einzigen europäischen, also dem größten europäischen Solarzellenhersteller müssen wir jetzt nicht anfangen.
Genau. Also da
schreien durch die Gegend laufen müssen. Ja. Denselben Fehler, weißt du, in den 90ern, wir haben das Ganze in den 90ern durchgespielt, mit die gesamte Solarindustrie ist abgewandert und wir machen denselben Fehler gerade nochmal. Ernsthaft? Seriously? Ich erinnere mich sogar daran, dass ich mich damals darüber aufgeregt habe. Da war ich noch gerade so eben an die 20.
Ja. Aber aus nachvollziehbaren Gründen kann so ein Vorreiter nicht China sein. Ne? Vermutlich ist folgenswahrscheinlichste Vorreiter, den wir haben, wie in der Vergangenheit auch die USA. Sollte es denen gelingen, das Ruder herumzureißen, mit irgendeinem groß angelegten New Green Deal gegen alle Wahrscheinlichkeiten, die jetzt da so vorliegen, dann könnte es sein, dass alle anderen umfallen wie die Dominosteine und dass die das Oberwasser gewinnen, die genau diese Vorgehensweisen predigen. Löst nicht unser Grundproblem, dass das System, das uns da hineingeführt hat, noch immer existiert. Und zwar sowohl auf Seiten des Wirtschaftssystems, das offenbar untauglich ist, so etwas zu vermeiden, wie auch auf Seiten dieser Digitalmedien-Giganten, die nicht willens sind, manche ja ganz ausgesprochen nicht willens sind, bei irgendwas sowas mitzumachen. Ne? Aber das ist unser Grunddilemma momentan. Was ist der pragmatische Weg, den wir gerade noch, was ist die Kurve, die wir gerade noch kriegen können, pragmatisch, ja. Ja. Vielleicht empfehle ich an der Stelle ein Buch, nämlich, jetzt muss ich wieder nachschauen, wie es heißt, von Cory Doctorow.
Ah, InternetCon?
Na.
Top-Point Capitalism?
Na. Ein Roman. The Lost Cause.
Ja, der war gut.
Genau. Ja. Und der Cory Doctorow schreibt immer Bücher, die sind so ein bisschen Anleitung, wie man es machen könnte, gepfeffert oder gesalzen oder vielleicht auch gezuckert mit so Life-Pro-Tipps, auf was man hier und da aufpassen muss. Und also man merkt, wie er sich darin gefällt, seine Charaktere immer mehr aufgeklärt zu werden, also dabei zu begleiten, wie sie sich selber immer mehr aufklären und wie sie immer mehr verstehen und wie sie dann die richtigen Dinge in Bewegung setzen und wie, ich glaube, das ist auch, also wie sozusagen ein Schwung entstehen kann über die Leute hinaus, oder dass es nicht immer nur der Protagonist oder die Protagonistin ist, die die Welt retten, sondern dass das etwas in Bewegung setzt, wo dann alle mitmachen. Ne? Ja. Und das ist fast schon schmerzhaft optimistisch, ja, aber irgendwie braucht man das auch. Ja. Wir brauchen diesen Optimismus zu sagen, wie schaut es denn aus in 20 Jahren, wenn die Küsten überall unter Wasser stehen? Wie können wir uns denn dann noch gegen die Wahnsinnigen zur Wehr setzen, die weiter so machen wollen und irgendwas in Bewegung setzen, was besser wird? Und das, finde ich, das erzählt er eigentlich sehr schön. Hm. Ja. Und drum, also The Lost Cause von Cory Doctorow, hier die Buchempfehlung der Stunde.
Genau, apropos Bücher, nee, also ich glaube auch, dass uns die letzten, also 15 Jahre Personalisierung im technischen Bereich, ja, die uns halt so in diese ganzen Echokammern gebracht hat, das ist ja mal der eine Teil von diesem Gebilde oder von diesem Mobile. Ja, ich will ja nicht mal nur von zwei Seiten einer Medaille reden, sondern wir haben ja ein ganzes Mobile an Sachen, die sich dann halt gegenseitig bewegen. Sondern wir haben ja schon seit Ewigkeiten, also seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, dass viele, viele, viele Geschichten, die wir erzählen und seit den 1970ern durchgehend quasi alles, was aus Hollywood kommt, was halt als Heldenreise erzählt wird. Und da gehen halt die Bücher von Cory Doctorow halt auch einen anderen Weg, wo es eher darum geht, Sachen gemeinsam zu machen. Also nicht der einsame Held, der alleine das Monster umbringt und hinterher super gefeiert wird, weil er alleine es geschafft hat. Aber es werden uns so viele Geschichten so erzählt. Und dieses, dass wir stetig davon umgeben sind von Geschichten, wo Menschen irgendwas alleine machen, alleine schaffen, alleine die Heroes sind, das tut uns als Gesellschaft auch nicht gut. Mhm.
Absolut, ja. Es gibt auch einen netten Guardian-Artikel vom Cory Doctorow, wo er darüber schreibt, dass Science-Fiction-Autoren und Autorinnen aufhören müssen, die Geschichten des gesellschaftlichen Zerfalls nach großen Krisen zu erzählen. Denn jede große Krise, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, war vom Gegenteil begleitet. Also der Zusammenbruch, weiß ich, der Stromversorgung in New York hat nicht dazu geführt, dass die Banden plündernd durch die Stadt ziehen, sondern eher, dass die Leute sich gegenseitig helfen und unterstützen, während sie Probleme haben, durch diese Krise zu kommen.
Haben wir ja auch in Corona gesehen.
Genau, ne? Also zumindest am Anfang gab es da viel Solidarität und er appelliert also daran, aufzuhören, diese Geschichten vom sofortigen barbarischen Zerfall der Gesellschaft in den Krisen zu sprechen, weil sie damit sozusagen auch selbstverwirklichende Prophezeiungen schaffen und hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben, eine Kurzgeschichte über einen reichen Menschen, der sich einen Bunker baut für den Fall des Zusammenbruchs von allem, in den er sich dann auch irgendwann zurückzieht mit ein paar Leuten und am Schluss hat niemand überlebt von denen. Aber draußen hat sich alles wieder normalisiert. Ja. Mhm. Und das bemerken die natürlich nicht, weil sie dort in ihren abgeschlossenen Festung sind. Der Letzte verhungert dann in der Notfallklappe, in die er sich hineinsetzt, weil er glaubt, die Horden kommen, um seine Festung zu stürmen und dann kommt er nicht mehr raus. Ob es sich den Schluss verzählt.
Ich mache eine Spoilerwarnung.
Ja, Spoiler, sorry. Vielleicht kann man das auch überpiepsen. Aber ja, also das ist eine wirklich schöne Geschichte, die diesen zutiefst unheimlichen ich habe meinen Platz, wo ich hingehe, wenn alles zusammenbricht, Erzählung der reichen Leute untergräbt und unterwandert und subversiv ein bisschen zerlegt oder dekonstruiert. Ne?
Ich glaube, es ist auch so ein Ding, ne? Also die Leute, die jetzt draußen geblieben sind, die haben sich ja irgendwie mit der Situation arrangiert und dann halt was Besseres draus gemacht. Ja. Die haben ja eine Möglichkeit zu reagieren, als wenn man sich halt irgendwo einschließt, weil dann sitzt man halt eben in seinem kleinen abgeschlossenen Bereich und sitzt da halt und hat eben keine Möglichkeit der Einflussnahme vielleicht auch mehr. Und
da gibt es einen weiteren von diesen amerikanischen Science-Fiction-Autoren, der irgendwann erzählt hat, dass er eingeladen wurde von so einer Gruppe von Superreichen zu einer Konsultation mit viel Geld angeboten. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass die so Fragen hatten wie, wenn ich dann im Falle des Kollapses von allem mich in meinen Bunker zurückgezogen habe, wie kann ich denn verhindern, was gibt es denn für Technologien, mit denen ich verhindern kann, dass meine Diener, die ich mitnehme, gegen mich rebellieren und mich umbringen?
Ich hätte da eine uralte Technologie, Menschlichkeit.
Ja. Aber also das ist sozusagen das Niveau, auf dem das Prepping in diesen Kreisen passiert, ne? Was gibt's denn da für, ich weiß nicht, Fuß, so wie in den Filmen mit diesem Halsband, wo man dann so mit der Fernbedienung elektrische Schläge austeilt, oder was gibt's denn da für Technologien, mit denen ich die Leute in Schach halten kann, die ich mitgenommen habe, damit sie mir meinen Lebenskomfort erhalten, die ich dann auch zuerst verhungern lasse, bevor ich selber verhungere. Also fürchterliche, entsetzliche Geschichten, die da drinnen stecken, ne? Und was davon auch für ein Bild vermittelt, was damit auch für ein Bild vermittelt wird davon, wie man sich vorstellt, dass Menschlichkeit und Gesellschaftlichkeit eigentlich, auf was das passiert und beruht. Ne?
Das ist übrigens, ne, apropos Menschlichkeit, Gesellschaftlichkeit, das ist auch das, wo wir hatten ganz am Anfang die Joanna Penn, die hatte ich ja vorher genannt, ne, als eine Autorin, die jetzt sehr kreativ dann halt auch mit generativer KI umgeht. Wo sie sagt, wir können mit dem System nicht konkurrieren. Also wir können nicht so schnell Geschichten schreiben, wie die Dinger können. Die können das mittelmäßig. Bei uns können viele das eigentlich besser. Aber wir können nicht so schnell diese Bilder selber erstellen. Wir können alles Mögliche nicht, was eben diese Systeme können. Was wir aber können, ist radikal menschlich sein. Mit Fehlern und mit Unzulänglichkeiten, mit Widersprüchen, mit offenen Fragen und uns halt einfach auch wirklich als Menschen auch zeigen und als Menschen, als in dem Fall kunstschaffende Menschen dann halt auch dastehen und sagen, das ist das, was ich tue, das ist das, was ich geschrieben habe, was ich gemalt habe, was ich komponiert habe und so weiter, nehme es hin. That's it.
Also da steckt ja auch dahinter, dass es irgendeine Qualität ist oder irgendetwas uns bringt, Mittelmäßigkeit in großer Zahl zu schaffen. Ne? Als hätten wir etwas als Menschheit davon, gesellschaftlich, dass es tausende Artikel gibt, die pro Tag erscheinen, von solchen Systemen generiert und die irgendeinen mittelmäßigen Kram mittelmäßig erzählen. Ja, da gibt es ein Geschäftsmodell dahinter, ja, da kann man Geld damit verdienen, aber als Menschheit bringt es uns genau gar nichts. Das, was uns als Menschheit weiterbringt, ist, wenn wir alle versuchen, die beste Version von uns selbst zu werden. Ja, und das ist nichts, was diese AI uns wegnehmen kann. Vielleicht kann sie uns dabei, also ja, jetzt sage ich auch schon AI, ne? diese generativen Systeme, was sie uns wegnehmen können. Sie können uns vielleicht dabei unterstützen. Gerade dadurch, dass sie uns mit Dingen konfrontieren, die wir dann kritisch rezipieren und daran wachsen können. Aber sie können uns nicht wegnehmen, die Dinge zu machen, von denen wir jetzt noch nicht mal träumen, dass wir sie vielleicht einmal können. Oder die Menschen zu werden, die wir idealer oder optimalerweise werden können. Ja? Das ist etwas, was uns das nicht wegnehmen kann. Und darum ist auch diese Produktion mittelmäßiger Bilder oder überraschender Bilder im Grunde eine Geschichte, die nach einer Zeit, also es gibt, ich glaube, ich bin schon einfach auch gelangweilt von diesem Kram. Und wenn ich irgendwo ein maschinengeneriertes oder von diesen Systemen generiertes Bild sehe, dann denke ich mir, ist da nichts Besseres eingefallen als über diesen. Und ich bin ja selber schuldig dessen. Ja, ich habe selber jetzt monatelang habe einen kleinen, fast geheimen Blog und ich habe immer überlegt, was das deppertste Bild, das ich mir generieren lassen kann, das ich da oben drüber stelle und habe immer den Prompt dann unten hingeschrieben und so. Aber eigentlich ist das genauso schal geworden wie dieses, ich halte, das Gott sei Dank schon vorbei ist, nicht? Ich halte jetzt eine Rede und die ersten 3 Minuten lese ich etwas vor, was ChatGPT dazu generiert hat. Das war ja eine Zeit lang schon wirklich so, dass man schon, ich weiß eh schon, was das jetzt ist, danke, jetzt warte ich ab, ist das vorbei. Also, und ich glaube, an dem Punkt kommen wir jetzt ganz schnell, dass dieses ganze generierte Zeug uns zum Hals raushängt, weil es in seiner Mittelmäßigkeit einfach auch nichts Wirkliches kann. Und die eigentliche Frage nämlich nicht beantwortet, wie können wir es besser? Was können wir machen, damit wir wachsen und damit wir so werden, wie wir uns wünschen, dass wir sind?
Ja. Und auch diese, da gab es einen Satz, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Gesehen hatte ich es auf Mastodon und ich habe mir einen Screenshot gemacht und es mir quasi, nein, ich habe es nicht ausgedruckt, aber ich habe es mir auf einen Zettel geschrieben und an einen Monitor geklemmt mit diesem, warum sollte ich mir die Mühe machen, etwas zu lesen, wo jemand anderer sich nicht die Mühe gemacht hat, es selbst zu schreiben. Und das ist so ein Ding, was ich dann halt auch den Studis gesagt habe, weil ich habe denen gesagt, ich nehme keine ChatGPT-Arbeiten an und die diskutiere ich auch nicht. Das mache ich einfach nicht, weil ihr sollt gefälligst selber denken. Oder wie unsere Lehrer damals gesagt haben, selber denken macht schlau. Ja, und mir ist dann halt auch egal, ob da irgendwie ein Satz krumm formuliert ist. Ich will aber nur sehen, dass ihr euch mit dem Kram auseinandergesetzt habt.
Nein, das ist
so...
Da gibt es ja auch diesen Zusammenhang zwischen sich ausdrücken können und denken. Ne? Also ich kann schon akzeptieren, dass nicht alle Menschen einen inneren Dialog führen. Ja? Das ist mag so sein. Ich glaube trotzdem, dass unsere Fähigkeit, also die Fähigkeit, sich ausdrücken zu können und das, was man eigentlich meint, so zu sagen, dass andere es verstehen, und die Fähigkeit, über Dinge nachzudenken, das hängt zusammen. Das ist eine Geschichte, von der wir eigentlich ausgehen müssen, dass sie stimmt. Und was jetzt passiert, wenn wir alle nur so grobe Ideen davon haben, was wir eigentlich sagen wollen und das eigentliche Sagen dann einem System übertragen, wo wir das dann nachher lesen und sagen, ja, genau so habe ich es gemeint. Das ist, glaube ich, nichts Gutes. Ne? Also die ersten Studien, es ist sehr schwierig, langfristige Effekte von so einer Entwicklung abzuschätzen. Ich verweise noch einmal auf die Ironies of Automation, dass wenn wir Dinge automatisieren, dass wir sie selber verlernen. Aber natürlich ist es auch so, dass in solchen Vorschlägen davon, wie ich den gemeint haben könnte, was ich mit meinem botscherten Prompt ausgedrückt habe, dass wenn in diesen Vorschlägen Bias drinnen steckt, dann ist dieser Bias schwerer zu erkennen, als wenn ich in der eigenen Formulierung meiner Gedanken etwas ausdrücken muss, wo die eigenen kleinen Wächterinstanzen in meinem Kopf, wenn ich das jetzt so, die am Strom stehen und immer wacheln, wenn irgendwas vorbeikommt, was eigentlich wahrscheinlich nicht okay ist, die werden eher stumm gemacht dadurch. Die tun sich viel schwerer. Ne? Und eine Studie gibt es eben schon, die sagt, wenn ich mit geschriebenen Texten weiterarbeite, dann neige ich eher dazu, den Bias, der in diesem Text drinnen ist, zu übernehmen, als wenn ich selber einen Text schreibe. Und wir wissen, dass da drinnen, also nicht nur, aber da drinnen steckt der Bias der gesamten Geschichte der Menschheit. Und wir hatten dunkle Tage. Ja.
Ja.
Das steckt da drinnen, notwendigerweise, auch wenn es sich manchmal versteckt, weil es aus dem Trainingsmaterial rausgelöscht wurde, kann man wieder verweisen auf die schrecklichen menschlichen Kosten, die diese Erstellung dieser Trainingsmaterialien in afrikanischen Content-Fabriken fordern, wo Menschen gegen Mindestlohn entsetzliche Arbeit machen. Auch wenn man versucht, das zu entfernen, steckt es nach wie vor drinnen. Und es gibt auch schon genügend Hinweise darauf, dass sozusagen nachgeschaltete Bias-Lösch-Systeme nicht gut genug arbeiten können und das immer wieder auslassen. Und dass wir eigentlich auf die Art und Weise die Vorstellungen davon, was Menschheit ist und wie Gesellschaft funktioniert und was Menschheit ist, der letzten 50 Jahre im Querschnitt nehmen und in die Zukunft projizieren und Fortschritt in dieser Hinsicht wirklich erschweren. Ja.
Wo ich dir gerade so zugehört habe, kam mir gerade so die Überlegung, vielleicht ist ein Teil dieser Begeisterung für gerade diese textgenerativen Modelle das Missverständnis, dass ein geschriebener Text von Anfang an super ist. Dieses Missverständnis, was ich bei ganz vielen JungautorInnen sehe, also Leute, die gerade anfangen zu schreiben, so die ersten kreativen Sachen und dann so, ich habe aber Angst, dass die erste Version total doof wird. Ja, das ist normal. Ich habe aber Angst, dass wenn ich jetzt einen Text schreibe, das klingt nicht so, wie das in meinem Kopf, das ist total normal. Jeder Text wird halt überarbeitet. Mhm. Und vielleicht diese Erwartungshaltung, ich schreibe da halt mal eben schnell eine Rede und die ist innerhalb von einer halben Stunde geschrieben und total super, entspricht halt einfach nicht der Realität. Und da sind dann eben diese textgenerativen Modelle. Ich sag da, ich hätte jetzt bitte gerne eine Rede zum 50. Jubiläum von XY. Bitte mach mal in Sie und das und das und das soll noch vorkommen. Klick. Und das tut halt genau das, was dieser Erwartungshaltung entspricht. Und man hat dann zwar einen mittelmäßigen Text, ja, Gaußsche Verteilungskurve ganz oben, aber es ist halt ein Text.
Ja, das Lustige ist, es ist ein beeindruckender Text. Und es ist deswegen ein beeindruckender Text, weil ich ihn mit minimalem kognitiven Aufwand erzeugt habe. Es gibt eine Theorie der Ästhetik. Ich habe jetzt den Namen der finnischen Studienautoren vergessen. Aber vielleicht kann man das dazu linken nachher. Es ist ein großartiges Paper über die Ästhetik. Und die sagen, ästhetisches Erleben ist eine Belohnung unseres Gehirns dafür, dass wir uns was erspart haben. Wenn etwas symmetrisch ist, das finden wir deswegen schön, ästhetisch, weil wir quasi mit der halben Leistung alles gesehen haben. Mhm. Ja, das ist ihr Grundansatz. Okay. Und das belegen die, oder das untermauern die mit vielen Beispielen. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja? Mhm. Das ist zu sagen, wir sollten danach streben, Dinge ästhetisch zu machen, denn sie machen uns das Leben leichter. Ah. Ja? Mhm. Und jetzt gibt es eine Ästhetik der Textgenerierung. Nämlich, dass ich mir ganz viel Arbeit erspare. Und darum finde ich das schön und faszinierend, was da herauskommt. Und jetzt kann man einen Selbstversuch machen und den rate ich jedem dazu an. Mhm. Man überlege sich einen Prompt für einen, weiß ich, Dreiviertelseiten Ausführung über irgendwas und generiere den Text und lese ihn und stelle fest, boah, cool. Und dann lege man ihn weg und dann lese man ihn 2 Tage später nochmal. Und dann ist er nämlich gar nicht mehr cool. Dann ist dieser Effekt des Hirns, das sagt, du hast mit ganz wenig Arbeit diese Dreiviertelseite gemacht. Ja, der ist weg. Und man liest den Text, wie er eigentlich ist, und dann ist er ziemlich langweilig und ziemlich. Und das ist immer wieder faszinierend, ja, zu sehen, dass wir uns in dieser Turbo-Generierung von Inhalten, von Medien, von Artefakten, quasi selber reinlegen. Mhm. Ja.
Aber das ist tatsächlich ein super spannender Ansatz, da der Sache halt auch auf den Grund zu gehen und vor allem die Sachen vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu entzaubern. Einmal eben durch den Überfluss, was du vorher gerade gesagt hast, mit dem, es wird halt schal. Es hat halt nicht mehr die Faszination wie am Anfang. So, und irgendwann hat man auch die Bilder alle gesehen, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite jetzt dann halt auch dieses, ah, okay, wir fallen da gerade auf was rein. Das ist ja wieder was, wo man sich selber an der Nase nehmen kann und sagen kann, okay, ich habe verstanden, warum das diese Faszination hat. Ja, jetzt kann ich auch viel besser vielleicht diesen Schritt zurück machen und sagen, okay, ich gucke mir das einfach in 2 Tagen nochmal an und dann ist die Arbeit vielleicht tatsächlich gar nicht mehr so toll. Mhm.
Es ist ja, wir sind ja auch nur von dem fasziniert, was wir selber uns generieren. Das, was die anderen generieren, ist ja eigentlich von vornherein schon so, ne? Weil wir die Faszination dieser Abkürzung, die man da nehmen kann, einfach nicht erleben. Ne? Mhm. Und viele von diesen Texten, die man liest, wo man sofort merkt, das ist schon wieder eins von diesen AI-generierten, einerseits und die 3 Punkte und andererseits die 3 Punkte. Und zusammenfassend kann man sagen, das ist ja eh immer dasselbe und das hängt uns wirklich glaube ich, schon allen, also zumindest denen, die viel von dem Zeug lesen, schon zum Hals raus. Aber
und ich finde, man erkennt die Texte
ja,
auch.
Ja, dieser, ziemlich schnell. Ja.
Dieser Stil in Anführungsstrichen, dieser Aufbau, bestimmte Formulierung, ja. Es kommt immer wieder und du denkst dir irgendwann, nee, komm.
Aber ich hab mir ja so vor einem halben Jahr hab ich mir gedacht, ich möchte eigentlich gern, dass ich den Ruf habe, dass ich E-Mails, die generiert sind, nicht beantworte. Und eins von den Dingen, die ein untrügliches Zeichen in meinem Kopf dafür ist, dass es generiert ist, ist der Beginn der E-Mail mit dem Satz, ich hoffe, diese E-Mail findet sie wohlbehalten. Das ist aus dem Englisch, I hope this E-Mail finds you well, und das ist dort schon eine fragwürdige Formulierung. Auf Deutsch gab es die einfach nie und jetzt ist die plötzlich herum und man kann sich fragen, wo die herkommt. Ne? Mhm. Und die kommt halt aus diesen generativen Systemen, aber vielleicht kommt sie auch davon, dass man eine Vorlagen-E-Mail vom Internet genommen hat und auf Deutsch übersetzt hat. Könnte genauso gut sein, dann ist es nicht AI-generiert. Ne? Und dann gab es eben eine E-Mail, die letztes Jahr in der Lehrveranstaltung an uns geschickt wurde und die haben wir dann herumgereicht und gesagt, ganz offensichtlich AI-generiert kann es ja gar nicht mehr sein. Ja, also Wahnsinn, da sind Worte drin, die verwendet einfach niemand im täglichen Gebrauch. Ne? Und dann hat ein Kollege den angeschrieben und hat gesagt, haben Sie diese E-Mail generiert, also mit ChatGPT? Und der war dann erst einmal verschwunden und dann hat er gesagt, na, jetzt ist mir das unheimlich peinlich, aber die hat er tatsächlich selber geschrieben. Ne? Und er heißt, seine erste E-Mail, die er an der Universität an den Herrn Professor schreibt. Und er wollte sie einfach ganz besonders gut schreiben und dann ist das herausgekommen. Ne? Und das ist halt leider das Problem, dass wir zwar 80% der Texte, die AI generiert sind, als solche erkennen und 80% der Texte, die von Menschen geschrieben wurden, als solche erkennen, aber die Menge der False Negatives und False Positives ist fürchterlich zu groß. Ja, es gibt zu viele schlechte Texte, die dann doch passieren und es gibt halt Leute, die schreiben wie ChatGPT. Kann man sich hier auch vorstellen irgendwie. Ja.
Ja, das ist ganz
und es wird immer mehr werden. Ne? Das wird halt immer mehr werden, die Leute, die jetzt anhand von ChatGPT lernen, wie gut das Schreiben geht.
Erlaubst du mir einen sehr flapsigen Vergleich?
Ja.
Das ist so wie Sex lernen vom Pornos gucken.
Ja, klar.
Sorry.
Aber was soll man machen? Ne? Das ist, wenn das die Sozialisation ist, ist es schwierig zu sagen, jetzt müsst ihr umlernen. Ne? Also es ist wirklich schwierig.
Ich glaube, wo ich da halt auch bei Lehrlingen, also wenn ich hier mal so einen Tagesworkshop hier für Lehrlinge mache, dann ist das Bewusstsein dafür, welche Rattenschwänze da noch dranhängen, auch einfach nicht da. Also so natürlich lade ich halt den gesamten Mailverlauf da rein, so inklusive aller Geschäftsgeheimnisse, personenbezogenen Daten von allen, die in dieser Kommunikation mit drin hängen, etc. pp. Ja, vielleicht noch eine Produktneuentwicklung und Terminabsprachen für Sonstiges, ja. Nur damit sie sich halt eben die 5 Minuten Arbeit sparen, jetzt eine Antwort-Mail zu schreiben. Ja, oder auch wenn es 20 Minuten sind. Zusammenhänge sind einfach nicht präsent. Genauso wie Code generieren mit generativen Modellen einfach auch nicht präsent ist, dass das halt Rattenschwänze haben könnte, wie dann lernt das Ding halt eben auch von fehlerhaftem Code und Sicherheitslücken, die vorher in dem Trainingsmaterial waren. Ja, und du hast halt hinterher Code, der schlechter ist, als hättest du ihn selber geschrieben. Und da sind wir, glaube ich, gesellschaftlich auch noch lange nicht so weit, wie wir sein sollten, um überhaupt so ein Basisverständnis zu haben, was man da eigentlich gerade anstupst.
Also ich habe ja persönlich die Theorie für mich, die ich vielleicht nur für mein Wohlbefinden habe, dass alle, die jetzt groß auf diesen ersten AI-Zug aufspringen, alle auf die Nase fallen werden oder auf den Bauch. Weil das, was jetzt rauskommt, ist zu unzuverlässig, als dass es gut genug ist, um sich darauf zu verlassen. Und der Fortschritt, so bemerkbar er auch ist, wird nicht so schnell sein, dass es so schnell zuverlässig wird, dass man das machen kann. Und die eine Geschichte, die man dazu immer einfällt, ist diese Chicago-Hamburger-Geschichte. Weiß ich nicht, ob du die kennst, aber es gibt ja, Microsoft hat ja sozusagen ein Reisebüro, Expedia. Das ist so eine App, wo man dann Flüge und Hotels und so weiter buchen kann. Und für Expedia erzeugen sie regelmäßig redaktionellen Inhalt. Dafür hatten sie bis vor kurzem einen Haufen von Reiseautoren und Autorinnen, die haben sie größtenteils gehen lassen. Und das macht jetzt AI. Und dann entstand ein Artikel über Chicago, als das ist die Stadt, wo man hinfährt, um Hamburger zu essen. Das ist der Native Food sozusagen, der Native Speciality. Und dann ist ein Absatz drinnen, der erklärt, was ein Hamburger ist, weil das wissen ja die meisten Leute nicht, weil es ist ja eine Local Speciality. Und es endet dann mit der Empfehlung, dass man zu McDonald's geht in Chicago, weil das ist der beste Hamburger, den man sich vorstellen kann. Und dieser Artikel, offensichtlich aus einem generativen System, der ist halt erschienen und über den haben alle gelacht, wie wir alle gern, gut und gern über solche Dinge lachen. Und dann hat Microsoft gesagt, nein, das ist kein Maschinenversagen, das ist menschliches Versagen. Und zwar warum? Weil da gibt es einen Redakteur, der ist übrig geblieben. Der sitzt dort und tut nichts anderes, wie diese AI-generierten, also diese Texte zu generieren und dann anzuschauen, ob ihr alles stimmt. Und dem ist dieser Text durchgeflutscht.
In Anführungsstrichen.
Naja, ja, das ist... Und das ist auch nachvollziehbar und verständlich, denn für diese Art von Tätigkeit, einen Haufen generierter Texte anschauen und zu schauen, ob das alles richtig ist, was da drinnen steht, wenn die meisten Texte richtig sind, ist etwas, was wir als menschliches Gehirn nicht gut können. Das ist eine ganz schwierige Geschichte und das kennen wir aus all diesen Situationen, wo Menschen irgendwo sitzen und darauf aufpassen sollen, dass eine Maschine alles richtig macht. Wissen wir, dass unser Hirn eigentlich hauptsächlich lernt, mit jedem Durchlauf, wo etwas Richtiges passiert, sagt das Hirn, geht eh, na schau, geht eh. Und lernt, dass eh alles immer richtig und gut ist. Und an irgendeinem Punkt sagt dann das Hirn, da hinten irgendwo in meinem Hirn ist es spannender als hier vorne beim Zuschauen und meldet sich ab. Ja. Das ist ein bekannter Effekt. Der ist belegt.
Wald, Bäume etc.
Genau. Und es gibt Fälle, wo wir gelernt haben, damit umzugehen. Eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Diese Leute, die am Flughafen bei diesen Handgepäckradar sitzen und die gefährlichen Gegenstände sehen sollen, die bekommen in regelmäßigen Abständen fake gefährliche Gegenstände eingeblendet und dann drücken sie als erstes in einen Knopf, wo sie sagen, da ist was Gefährliches, und dann hat das System gut aufgepasst, aber das war jetzt nicht. Ich wollte nur schauen, ob du noch aufpasst. Und auf die Art und Weise wird dieser Mechanismus, der uns dabei verhilft, mit so einer Situation umgehen zu können, ausgetrickst, was den Job in Wirklichkeit stressiger und schlimmer macht, als es ist. Und wir kommen wieder dorthin, dass wir sagen, war das unser Ziel, dass die kreativen Jobs Maschinen machen und wir machen die Aufpasserjobs, ob das eh alles stimmt. Das ist nämlich das sind fürchterliche Jobs. Und das sind Jobs, die wir ganz schlecht können. Und jetzt ist dieser Hamburger-Artikel dem Redakteur durchgerutscht und konnte damit als menschliches Versagen kategorisiert werden, obwohl es tatsächlich ein systemisches Versagen dieses Ansatzes ist. Ja? Das kann einfach nicht funktionieren.
Ja, so wie ChatGPT dann halt auch behauptet, man kann in Regensburg besonders gut den, was war, Schlosspark, Stadtpark, Dings besuchen, den es halt einfach gar nicht gibt.
Das
ist so, schade.
Ja.
Ja. Oder die Eisdiele Venezia, die es halt in dem Ort auch nicht gibt, aber es ist halt einfach statistisch sehr wahrscheinlich, dass es eine Eisdiele gibt und die dann halt Venezia heißt. Also,
Und da kommen wir halt wieder zurück zu diesem Human-in-the-Loop-Modell, das nicht nur die menschliche Arbeitskraft auf Tätigkeiten reduziert, für die wir einfach nicht gut sind, sondern auch Arbeitsplätze schafft, die stressvoll und unangenehm sind und nicht das, was wir eigentlich tun wollen und sollen. Und genau das Gegenteil der Entwicklung ist, in die wir gehen sollten. Nämlich, wir machen die kreative Arbeit und die Maschinen machen die Deppenarbeit. Ne?
Das wäre eigentlich die richtigere Richtung, ja. Die Frage ist, können wir dieses Versprechen, das wir uns da irgendwann mal selbst gegeben haben, damals bei den alten Griechen schon, können wir das überhaupt einlösen? Kommen wir da überhaupt jemals hin?
Ja, da kommen wir wieder darauf zurück, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben und agieren, wo das kein Wert ist. Ja, das hat keinen inhärenten Wert für irgendetwas. Ja, Systeme zu machen, die in erster Linie den Menschen ein besseres Leben machen. Und mit besser meine ich nicht weniger anstrengend, notwendigerweise, sondern besser, lebenswerter, ja? Zufriedener. Das sind keine Werte, die drückt sich ja auch in unseren Maßzahlen aus, ja? Das Bundesinlandsprodukt erzählt nichts darüber, wie es den Leuten geht, ja? Und ist auch kein Wert in irgendwelchen Steuerungsinstrumenten. Ja?
Was sind denn Werte, die wir eigentlich bräuchten?
Naja, wir reden halt immer von Human-Centered Technology. Ich gestehe, dass das etwas zu kurz gegriffen ist. Ja? Human-Centered ist halt, gerade in der heutigen Zeit, müssen wir eigentlich sagen, Life-Centered oder Planet-Centered. Ja? By extension würde ich jetzt einmal reklamieren, dass Human-Centered inkludiert Life-Centered und Planet-Centered, denn wenn wir nicht Life- und Planet-Centered sind, dann sind wir langfristig auch nicht Human-Centered. Ne?
Ja, gut, dass die Menschen das nicht verstehen, dass wir jetzt ein anderer...
Naja. Das ist so ein bisschen ein unsichtbare Hand-Argument, das verstehe ich schon. Also es Human-Centeredness hat keine unsichtbare Hand, die den Planeten schützt und das Leben auf dem Planeten. Und insofern, aber als ein pragmatischer Begriff dessen, was wir hier tun sollten, ist Human-Centered Technology ein ganz guter Begriff. Ne? Mhm. Und das Verständnis... ein Verständnis dafür entwickeln, dass alles, was wir tun, eigentlich dafür da sein sollte, dass es uns gut geht und dass es uns besser geht und dass wir in, das kann man jetzt durchaus bewerten, ne? In demokratischeren, gleichwertigeren, weniger diskriminierenden Zeiten leben als zuvor. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, ist uns das eigentlich auch streckenweise ganz gut gelungen. Ne? Also wir sind viel losgeworden. Ich war Samstag am Flohmarkt, was man dort an so Casual Racism in so Figuren sieht, die so rum auf den Tischen rumstehen, verkauft werden, ist ja, also man möchte schweigen. Ne? Aber, und das haben wir zu einem guten Teil hinter uns gelassen, diesen Casual, ich stelle mir diese Figur irgendwo hin und kann ein bisschen darüber lachen, wie doof die Menschen in Afrika sind. Keine Ahnung. Ersetzt durch andere Formen von Rassismus, die es scheinbar sichtbar schwerer fällt, loszulassen, aber nicht mehr in dieser, also die gesamte Gesellschaft als Konsens durchziehend.
Ne? Selbstverständlichkeit.
Genau, das sind wir losgeworden. Ne? Und da sind wir eh schon gute Schritte gegangen. Aber jetzt, wo wir in ein sehr stark durch die Entwicklung der Technologien beeinflusstes Zeitalter hineinwachsen, müssen wir halt schauen, dass die Technologien da auch mitmachen. Und das tun sie gerade gar nicht. Ne? Das tun sie gerade überhaupt nicht.
Und wie kriegen wir die jetzt noch dazu, dass die Technologien, die wir einsetzen, auch eher zum Wohle der Gesellschaft und der Menschheit funktionieren?
Das ist jetzt nicht ausgefallen, sondern das ist die große Frage. Ne? Das ist die Frage, ob wir den Mut haben zu sagen, wir müssen das System, das verursacht, dass das nicht der Fall ist, ändern. Ja? Das ist ein Schritt, wo wir momentan also, wo es momentan ganz wenig Anhaltspunkte gibt, dass sowas funktionieren kann oder real wird. Ne? Wir können auch sagen, wir versuchen es innerhalb dieses Systems sozusagen, wie man in Österreich sagen würde, den Technologiefirmen die Warnung für ihre richten und über gesetzliche Maßnahmen, über staatliche Eingriffe, über regulative und Policies das Ganze in den Griff zu bekommen, wie das die EU gerade versucht, sehr durchaus mit viel Courage, aber auch natürlich unter schwierigen Umständen. Man kann es auch sagen, es ist jedem individuell überlassen. Ja, installiert euch Werbeblocker so viel wie es nur geht, wie ihr zusammenbringt auf euren Devices. Ne? Jeder Versuch, die Geschäftsmodelle dieser Firmen zu unterbinden, ist ein guter Versuch. Ja. Aber ich fürchte, damit kommen wir nicht weit. Ne? Adblocker sind der größte also wirtschaftliche Protest in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem hat er noch nicht wirklich geholfen. Also individuell ist es natürlich wirkungsvoll. Weniger Ablenkung, weniger Stromverbrauch, auch weniger Ladezeiten, was weiß ich alles. Ne? Aber gesellschaftlich hat es uns noch nicht weitergebracht. Ne?
Das heißt, es bleibt immer noch viel zu tun.
Oh ja.
Hast du noch was ich vergessen habe zu fragen oder was wir noch nicht gestriffen haben gerade?
Ach, das ist eh ein schöner Schluss jetzt, oder? Wir wissen nicht, wie es weitergeht.
Na gut, dann machen wir damit weiter. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, spannend war's, danke.
Magst du noch sagen, wo dich Menschen im Netz finden?
Auf Mastodon zum Beispiel als peterpur@hci.social, hci.social. Das ist ein bisschen meine Community auch, die Human-Computer-Interaction-Ecke. Tatsächlich habe ich jetzt auch einen Blue-Sky-Account in der Hoffnung, dass das irgendwann einmal zusammenwächst. Auch wenn ich weiß, dass das eine schwierige Frage ist, ob das zusammenwachsen kann. Auch mit Peter Pur.
Und einen geheimen Blog,
genau. Genau, ja. Der heißt What Would I Know?
Ah, alles klar.
Aber vielleicht ist das ein Link, den wir dann eher dorthin tun.
Ja. Findet ihr dann alles in den Shownotes. Alles klar. Danke dir.
Danke dir.
Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören euch. Wenn ihr Kommentare habt oder Rückfragen, könnt ihr die gerne als Kommentar zur Folge auf deinerpodcast.net stellen. Oder ihr findet Peter und mich auch beide im Fediverse. Die Links findet ihr in den Shownotes. Genau, und auch hier wieder der Hinweis, ich habe lange genug erst angestellt in dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet und weiß, warum ich keine Werbung mag. Daher ist dies hier ein HörerInnen-finanzierter Podcast und ihr könnt dieses Projekt sehr gerne supporten. Schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net/support vorbei. Und ich freue mich am meisten über Überweisungen oder Daueraufträge. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im The Diner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.